Tatsächlich ist es bei mir auch so, dass als ich den oder in Verbindung mit diesem Text muss ich immer wieder an ein, zwei Sachen denken, die ich gerne esse und die ich gerne trinke und wo es nicht nur auf den Geschmack ankommt, sondern auch auf eine gewisse Temperatur. Ich sage mal ein Beispiel. Ich mag guten Kakao. Kalt, richtig kalt oder heiß. So dazwischen, also das macht mir nicht ganz so viel Spaß. Das ist, ich sag mal, ähnlich auch bei einer Suppe. Also es gibt gute kalte Suppe und wenn eine Suppe warm ist, dann muss sie bei mir heiß sein, sonst habe ich auch nicht so viel Spaß daran. Vielleicht kennst du das. Das ist aber nicht nur bei diesen Dingen so, sondern es gibt auch diese Frage von Temperatur in der Bibel und zwar an der Stelle, wo wir uns gerade aufhalten, am letzten Brief, beim siebten Brief in der der Offenbarung, nämlich im Kapitel 3. Und dann setzt Johannes, weil er das von Jesus gesagt bekommt, einen Schlusspunkt mit diesem Brief. Es geht um Laodicea, eine Stadt in der heutigen Westtürkei. Und vielleicht ein, zwei Sachen vorweg, damit wir jetzt, was wir dann gemeinsam lesen, auch gut einordnen können. Diese Stadt ist reich geworden durch ihre Banken. Wie soll es auch anders sein? Das ist aber nicht das Einzige, sondern in dieser Stadt gibt es einen besonderen schwarzen Wollstoff. Auch dadurch haben die Leute dort in dieser Stadt sehr viel Geld verdient. Und im medizinischen Bereich, diese Stadt ist bekannt für eine gewisse Augensalbe. Die haben irgendwelche besonderen Wirkstoffe entdeckt und dass das den Augen gut tut. Das ist etwas, wenn wir gleich durch diese Verse lesen, werdet ihr Anspielungen bei diesen Dingen sehen. Aber die stärkste Anspielung ist die Anspielung von einer lauwarmen Wasserquelle. Dieses Wasser kommt eigentlich aus der Erde an einer Stelle, wo es richtig heiß ist, dieses Wasser. Aber dieses Wasser ist ein ganzes Stück weg von Laodicea und muss dann durch komplizierte so Aquädukte und so Rohrsysteme muss dann an dieser Stadt hin zu dieser Stadt hingebracht werden und ist dann, was dann ankommt, ist nur lauwarm. Und jetzt geht's los. Offenbarung 3 ab Vers 14. Und an den Engeln der Gemeinde in Laodicea schreibe, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst, aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das mit Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich weiß nicht, ob du am letzten Sonntag dabei gewesen bist, aber im sechsten Teil. Ich hoffe ja immer bei so einer Reihe von Briefen, so dass man mit so einem Happy End enden kann. Aber ich habe das, letzten Sonntag habe ich das Andi überlassen mit dem Happy End. Es geht nämlich hier nochmal richtig zur Sache bei diesem letzten Brief. Es geht, vorher hat Jesus ja über falsche Lehre gesprochen zu den Gemeinden, über, dass die Gemeinden Sünde dulden und all die Sachen, die nicht in Ordnung waren. Und christliche Gemeinde war niemals und ist auch niemals eine heilige Gemeinde. Das merkt man an diesen Texten, an diesen Briefen an die Gemeinden. Es gab nie einen urglücklichen Zustand. Jesus hat immer mit seinen Nachfolgern Mühe gehabt. Und Jesus geht in diesem Text ein ganz spezielles Problem an. Und man kann, und ich werde mich konzentrieren auf dieses Beispiel, ich glaube, dass die anderen Beispiele in eine sehr ähnliche Richtung gehen, aber es geht mir heute Morgen um die Lauheit. Und ich will mit dir überlegen, was das mit dieser Lauheit auf sich hat. Und ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass wir diesen gleichen Fehler mit dieser Lauheit nicht auch machen. Ich und du, wir bekommen, so verstehe ich das wenigstens hier in diesem Text, eine Chance, dass wenn du auch mit diesen Dingen kämpfst, wenn du auch mit Lauheit kämpfst, dass du die Chance hast und die Chance siehst, einen neuen Weg einzuschlagen und das von Gott, dich von Gott verändern zu lassen. Bevor ich mit der Lauheit mit dir nachdenken will, will ich dir kurz einen Ausblick geben, weil ich hoffe, dass dich das motiviert, mit mir zu bleiben und zu sehen, was für etwas Gutes, was das Gute ist, was dabei rauskommt und weshalb es sich lohnt, mit dieser Frage der Lauheit sich zu beschäftigen. Denn das Ziel von dem Ganzen steht in Vers 20 und ich will das nochmal vorlesen, weil ich glaube, dass es sich so sehr lohnt. Hier sagt Jesus, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist die Perspektive. Etwas Besseres, ich kann das ganz offen sagen, etwas Besseres kann ich mir nicht vorstellen, als das mit Jesus, mit meinem Schöpfer, mit dem, der alles gemacht hat, der Ziel und Sinn meines Lebens ist, mit ihm zusammenzusitzen und Gemeinschaft zu haben. Das ist das Beste, was ich mir vorstelle. Ich brauche das. Ich glaube, du brauchst das auch. Mein Leben ist nicht dazu gedacht, bedeutungslos dahin zu plätschern. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Wir wollen wissen, wozu unser Leben gut ist. Aber dieses, Gemeinschaft zu haben mit Jesus, das ist das, worum es geht. Und ich will dich darauf aufmerksam machen, dieser Vers wird immer wieder auch in anderen Zusammenhängen erklärt und gedeutet. Aber was Jesus hier sagt, wo er anklopft, ist nicht, dass er bei den Leuten anklopft, die ihm nicht vertrauen, sondern er klopft bei seinen Leuten an, bei Christen. Jesus wirbt bei Christen darum, dass sie aufmachen. Ich finde, dieses Bild ist ziemlich krass. Das bedeutet, bei diesen Leuten steht Jesus davor und klopft an. Und Jesus sagt, bitte, bitte, lass mich rein. Bitte, bitte, lass mich die Bedeutung in deinem Leben haben, die ich wirklich habe und die ich haben soll. Wenn du Christ bist, dann wirbt dieser wunderbare Jesus heute um dich mit der Bitte, wenn das dein Problem ist, ich weiß nicht. Lauheit ist etwas, was nicht zu deinem Leben als Christ mit Jesus zusammengehören sollte. Und deshalb die Kernfrage für mich in diesem Zusammenhang, was ist das, was Jesus hier anprangert? Was ist das, wo er das Problem sieht? Mein erster Gedanke, Lauheit, was bedeutet das? Ich will am Anfang hier mit einem Gerücht aufräumen. Manche Christen denken, dass wenn es hier um warm oder kalt geht, dass es darum geht, sagen wir auf der einen Seite, heiß zu sein für Jesus, begeistert zu sein für Jesus, mit ihm intensiv unterwegs zu sein und auf der anderen Seite, dass kalt bedeutet, irgendwie Jesus abzulehnen, nichts anfangen zu können mit Jesus. Für mich macht das in diesem Zusammenhang mit diesem Text macht das keinen Sinn, weil Jesus sagt, lieber heiß oder kalt sein. Und wie kann Jesus sagen, lieber kalt sein? Also heiß sein macht in diesem Zusammenhang Sinn, aber kalt sein macht in diesem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn. Was bedeutet das also? Wenn Lautheit offenbar nicht bedeutet, so mittelmäßig mit Jesus zu sein, was bedeutet dann lau sein wirklich? Für mich an dieser Stelle, mein Umgang mit diesem Text ist immer zu schauen, was bedeutet dieser Text, wie ist das damals angekommen, als die Leute diesen Text gelesen haben von Jesus, wie haben die Leute damals in Laodicea diesen Text verstanden? Ich sag dir, meine beste Erklärung, die ich geben kann, ist, in den Nachbarstädten von Laodicea gab es auch Wasserquellen. Nördlich von Laodicea gab es eine Stadt, die hieß Hierapolis und die hatte gesunde, heilmachende, wohltuende, heiße Quellen. Südlich von Laodicea lag Kolosse mit frischem, wirklich klarem, gesunden, kalten Wasser. Laodicea aber selbst hatte dauernd Probleme mit der Wasserversorgung. Es musste über mehr als 10 Kilometer dieses Wasser herangeführt werden, oft durch offene Situationen, wo alles Mögliche da in das Wasser reinfallen konnte und so. Und das, wie es Wasser ankam, war unsauber, verdreckt, zum Trinken ungenießbar. Wasser, ich weiß, ich benutze dieses Wort zum Kotzen sonst nie, aber das ist das, was Jesus hier in diesem Text im Kopf hat oder das, was er transportiert. Dieses Wasser ist übel. Man kann das nicht mehr gebrauchen. Und nicht gebrauchen, unnütz sein, ist genau der Punkt, um den es Jesus hier geht. Wenn du kalt wärst, wärst du brauchbar, wie die Nachbarschaft. Wenn du heiß wärst, wie die Nachbarschaft, wärst du brauchbar. Aber du bist lauwarm im Sinne von unbrauchbar. Und Achtung, für uns als Gemeinde und für mich als Christ ist hier die Frage aus Jesus Perspektive, aus Gottes Perspektive, ganz schlicht, wie brauchbar ist mein Leben für ihn? Gott hat mich gemacht, er hat mich dazu gemacht, dass ich ihm mit meinem Leben gefalle. Und ich habe mich gefragt, was denkt Gott darüber, wie ich meine letzte Woche verbracht habe? Und ich habe mich gefragt, was ist in der letzten Woche für Gott dabei rumgekommen? An welcher Stelle hat Gott sich gefreut, weil ich mich so sehr auf ihn verlassen habe? An welcher Stelle hat mein Glaube an Jesus wirklich, wirklich einen echten Unterschied gemacht? In der letzten Woche haben meine Frau und ich uns gestritten. Ja, das passiert auch Pastoren-Ehepaaren, dass sie das ein oder andere so unterschiedlich sehen. Und aus meinem Mund sind dabei unweise, unbedachte, unvernünftige Worte rausgekommen. Und ich habe mich gefragt, was denkt wohl Jesus über mich und meine Reaktion? In meinem Alltag, vielleicht ist es bei dir anders, aber ich rede von mir. In meinem Alltag achte ich so sehr darauf, was mein Recht ist, was mir gut tut, womit ich meine Ziele erreiche. Und die Frage ist doch ganz real, was kommt bei Gott dabei rum? Welche Rolle spielt Gott in meinem Alltag? Das Wasser, was in Laodicea ankommt, ist für seinen Zweck, wofür es gedacht ist, ist es unbrauchbar. Und ich will das nicht für mein Leben. Das wäre ein Etikett, das wäre eins der schlimmsten Sachen, wenn das über mein Leben gesagt werden würde. Unbrauchbar. Ich finde das sehr spannend, weil dieser Text sagt drei Sachen, an welchen Stellen die Christen in Laodicea unbrauchbar gewesen sind. Wenn es jetzt um Lauheit geht, wie kommt das? Mein erster Gedanke, der hier im Text, finde ich, sehr deutlich steht, ist, diese Leute in Laodicea sagen, ich bin satt. Ich formuliere das mal, was hier in Vers 18 steht, mit meinen Worten. Leute, wäre es nicht an der Zeit, sagt Jesus zu den Gemeinden in Laodicea, dass ihr euch um echten Reichtum kümmert? Nur von mir, von Jesus, bekommt ihr wirklichen Wert. Du freust dich über dein Bankkonto, du freust dich, sagen wir, über die Entwicklung deines Aktiendepots, über deine ETFs oder was auch immer du hast, über dein Eigenheim oder was auch immer. Du freust dich über das, was dein Besitz ist Und du sagst jetzt hier die Leute in Laodicea, ich bin reich und ich habe genug. Unsere Stadt hat uns reich gemacht, wir genießen das. Ja, Christsein ist gut und wichtig, aber in so einer kleinen Wohnung mit den paar Quadratmetern, so lebt doch niemand. So wenig Urlaub macht doch keiner, so ein gebrauchtes Fahrrad fährt doch niemand, so selten essen geht doch keiner. Lass mich einen Schritt weiter in meinem Wohlstand machen. Die anderen machen das doch auch. Es ist spannend, wie sehr die Bibel warnt davor, dass uns Wohlstand, dass uns Reichtum im Griff hat, dass wir uns orientieren an dem, was andere machen und denken, wir müssten gleichziehen und dass wir unsere Sicherheit von unserem Geld her definieren und so weiter, dass wir Freude und Bequemlichkeit, dass wir da auf unser Geld setzen, auf unseren Besitz. Echtes Leben, erfülltes Leben gibt es dort nicht. Sicherheit gibt es dort nicht, sondern gibt es nur bei Jesus. Und die Frage, die Jesus hier an die Leute in Laodicea sagt, ihr seid Gemeinde, ihr seid Christen. Das heißt, vom Theoretischen her sagt ihr, ja, Jesus ist unsere Grundlage. Aber wie ist es wirklich? Bis heute lockt das Geld. Wir sind eine Gesellschaft, in der wir noch so wenig zittern müssten, dass unser Kühlschrank morgen noch voll ist, dass unser Dach über dem Kopf irgendwie noch hält oder was es auch immer. Uns geht's gut wie selten, trotz Krise, trotz dem, was wir in den Nachrichten hören. Noch nie haben sich Menschen so sehr um ihren Spaß gekümmert wie heute. Das ist Wohlstand, das ist Reichtum. Und wozu brauche ich da Gott? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich rede immer wieder mit Leuten, die nicht an Gott glauben und die mir, das ist ein sehr, sehr häufiges Argument, die sagen, Christsein ist ganz nett, aber wozu brauche ich das? Wozu brauche ich Gott? Mir geht's gut. Alles läuft. Ja, mal hier die ein oder andere Delle, aber das ist doch normal im Leben. Wozu brauche ich das? Wenigstens die Gemeinde in Laodicea hat genau so gelebt und Jesus sagt, das ist unbrauchbar. Das Zweite, was hier in diesem Text steht, die sagen, ich bin mir genug. Hier in Vers 17 ist es so ausgedrückt, es fehlt mir an nichts. Ich brauche nichts. Die Gemeinde vertraut auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigenen Möglichkeiten. Es läuft ja. Ich übersetze das mal. Wir als Gemeinde, schaut doch, das läuft doch alles. Wir wachsen und die Leute fühlen sich wohl hier. Wir sind nett zueinander. Wenn wir uns nicht mehr bewusst sind, dass wir von Gott abhängig sind, auch als Gemeinde, dann haben wir verloren. Kennst du das, dass du erst dann ans Beten denkst, wenn du in Schwierigkeiten bist und wenn alle anderen Lösungen schon gemacht sind? Dass am Schluss steht, ah ja, ich könnte ja noch. Und Jesus sagt, so sieht unbrauchbares Christsein aus. Wir brauchen Jesus, wir sind abhängig von Jesus. Wirklich? Wie ist das bei dir? Wo wird in dieser Woche die Abhängigkeit von Jesus deutlich? So in der Art, Jesus, ich will, dass der Tag für dich brauchbar ist. Du stehst auf morgens, du guckst in den Spiegel und dein Gebet ist, Jesus, für dich das Beste heute. Wie willst du mich gebrauchen? Was gefällt dir? Und lass mich das sagen, bei allen Herausforderungen, die wir als Gemeinde haben. Ich musste jetzt immer wieder denken daran, wir zittern gerade darum, wie im Standortviertel das mit den Räumlichkeiten weitergeht, ob das alles funktioniert und wie da in die Entwicklung sind. Und ich sag mal, in ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob wir da immer noch Gottesdienste feiern können, weil die Räume so auf der Kippe stehen. Bei all dem, was diese Situation ätzend macht. Aber was mir hilft, ist, die Perspektive klar zu haben, zu wissen, das ist in Gottes Hand. Ich kann das nicht machen und ich bin angewiesen, ganz praktisch angewiesen auf Gott. Das hält mich in dieser Abhängigkeit. Gut. Das Dritte hier, ich habe das genannt, ich täusche mich in mir. Das ist die dritte Gefahr dabei. In Vers 17 steht, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir nichts. Und jetzt sagt Jesus, dabei merkst du nicht. Ein Ausdruck, der wieder vorkommt in Vers 20, wo Jesus sagt, merkst du nicht? Merkst du nicht? Ich kenne niemanden, der sich entschieden hat, ich möchte, dass mein Leben als Christ unbrauchbar wird. Ich kenne niemanden, der so anfängt, mit Jesus unterwegs zu sein. Niemand entscheidet das, ein unnützes Christsein zu führen. Wie kommt das dann? Schleichend, oft schleichend. Es kann sein, dass ich das, wie hier die Leute in Laodicea, dass ich das nicht merke. Ich gewöhne mich an meine Art, Christ zu sein. Dass ich das mit Jesus nicht immer so ernst nehme, das wird normal. Und Jesus schüttelt hier die Leute und sagt, merkt ihr das nicht? Ihr macht euch was vor. Ihr denkt, ihr seid eine nette Gemeinde und alles ist in Ordnung. Ihr täuscht euch. Ihr seid unbrauchbar geworden. Jesus kann mit ihnen nichts mehr anfangen, weil sie mit Jesus nichts mehr anfangen. Und ihr bekommt das nicht mit. Meine Frage oder das, was mich dabei beschäftigt hat, ist, wie zufrieden bin ich mit mir selbst? Das ist eine Warnung an uns, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, das ist eine Warnung an dich und an mich. Wo stehst du in deinem Leben mit Jesus? Vielleicht fragst du mal, ich weiß, dass das gefährlich ist und dass das ein großer Schritt ist. Nicht, dass du mich falsch verstehst, aber mir hilft es immer wieder, Leute auch zu fragen, so in der Art von, wo siehst du mich in meinem Leben mit Jesus? Wie wirke ich in meinem Vertrauen, in meinem Glauben auf Jesus? Wie wirke ich da auf dich? Kannst du Dinge sehen, wo du sagst, so würde ich das gerade einschätzen? Und vielleicht fragst du jemanden, vielleicht kennst du jemanden, dem du vertraust und der das einschätzen kann. Ist einer der besten Fragen, die man jemand anders stellen kann, weil es kann dazu führen, dass meine blinden Flecken, das, wo ich nicht richtig gut hinschaue, dass das dem anderen aber bewusst ist und es mir hilft, in meinem Leben mit Jesus vorwärts zu kommen. Die Gemeinde sagt, Jesus sagt, du merkst nicht. Und ich will das nicht. Ich will nicht über diese Dinge in meinem Leben auch sagen müssen, ich merke das nicht. Ich will alles tun. Ja, das ist gefährlich. Ich weiß das. Aber vielleicht kennst du jemanden, der dir da eine Rückmeldung gibt. Mein letzter Gedanke, mein dritter. Lauheit und wie werde ich das los? Das erste ist etwas, was ich nicht anders sagen kann, als dass das mein Schmerz ist. Wenigstens in Offenbarung 3, Vers 19 hört sich das so an. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Das ist die freundliche Übersetzung, sage ich ganz deutlich. Es gibt auch andere Übersetzungen, die das übersetzen mit, ich erziehe sie mit nötiger Strenge. Hört sich schon anders an, oder? Für mich ist eines der größten Rätsel, warum ich, Mensch, die Dinge, die ich erkannt habe, nicht einfach tue. Das fängt, also mein Beispiel in der Erziehung meiner Kinder, nein, ich sage meinen Kindern an, du kannst mir vertrauen, es ist nicht gut, auf die heiße Herdplatte zu fassen. Eigentlich wäre es ja logisch, dem Papa zu vertrauen, weil er hat da einen gewissen Erfahrungsvorsprung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Papas da nur begrenzt vertrauenswürdig sein können. Trotzdem muss dann manchmal die Hand dann auf die Herdplatte. Und bei Kindern kann ich ja das ein oder andere verstehen, aber das Komische ist, vielleicht ist deine Wahrnehmung anders, aber das Komische ist, dass es bei uns als Erwachsene nicht viel anders ist, dass ich nicht nur nicht auf Gott vertraue, sondern voller Überzeugung meine Hand tagelang, monatelang auf die heiße Herdplatte halte. Gott sagt, das ist nicht gut für dich. Und ich sage, Gott, doch, ich möchte das so. Ich weiß das besser als du. Und dann irgendwann wird der Schmerz so unerträglich, dass ich es dann einsehe. Und manchmal besitze ich noch die Frechheit, ist bei dir bestimmt anders, aber ich besitze noch die Frechheit, mich bei Gott zu beschweren darüber, dass es wehgetan hat. Warum hast du das nicht verhindert, Gott? Und ich bin dankbar dafür, dass Gott die Geduld mit mir nicht verliert. Aber auch dankbar für Gottes gute Erziehung. So wie das hier steht. Und ich sage das immer wieder und ich, also für mich gilt das hundertprozentig. Ich bin ein träger Sack. Wenn die Dinge laufen, dann bin ich nicht veranlasst, irgendwas zu verändern. Ich brauche dieses Eingreifen Gottes. Auch manchmal dieses schmerzhafte Eingreifen Gottes. Ich will nicht, dass du mich falsch verstehst an dieser Stelle. Ich sage nicht, dass alle Schwierigkeiten, alle Schmerzen von Gott sind. Aber ich weiß und ich bin dankbar für den ein oder anderen Schmerz, den Gott in mein Leben hineingesetzt hat, weil er mir die Chance gegeben hat, mich zu bewegen, mich zu verändern. Und ich will dich mit dieser Predigt heute Morgen herausfordern. Vielleicht gibt es so Momente auch in deinem Leben, wo du sagen musst, ja, hier, das ist der Anlass, mich zu bewegen. Das ist etwas, wo der Schmerz zu etwas Gutem dienen könnte. Vielleicht ist das bei dir so. Die zweite Möglichkeit oder der zweite entscheidende Ansatz, Lauheit zu verlieren, ist meine Kapitulation. Vers 19 steht, darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Jesus sagt hier, die Heilung eines lauwarmen Christen geschieht nicht durch eine schleichende, langsame Umkehr, sondern die Umkehr, das Verändern eines lauwarmen Lebens besteht durch Umkehr, durch Kapitulation zu sagen, ja Gott, ich habe es jetzt endlich verstanden. Gott, du weißt es besser als ich. Gott, du hast mein Leben in der Hand. Gott, ich will dir folgen und ich will es anders machen. Und ich anerkenne, dass du Gott bist und nicht ich. Und dass ich umkehre. Deshalb ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit mir vergeben werden kann. Aber dazu braucht es diesen Moment, dass ich eingestehe, ich war falsch. Und ich brauche Vergebung. Jesus, vergib mir. Ich will das nicht, dass diesen Weg weiterverfolgen. Ich will diese Lauheit nicht. Ich will, dass du mit meinem Leben etwas anfangen kannst. Hilf mir. Und das ist es so sehr wert. Ich will das nochmal sagen, worauf das hinausläuft, weil ich glaube, das ist wirklich jede Mühe, jeder Ansatz, jedes Vertrauen auf Jesus wert. Nochmal dieser Vers 20 hier in Offenbarung 3. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist das, worauf es hinausläuft. Und das auf Ewigkeit. In Vers 21 geht es weiter. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe, jetzt mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist die Perspektive Gottes mit dir. Das Gott dich herausfordern will, lass uns ein brauchbares Leben aus deiner Zeit machen. Und das ist die Gemeinschaft mit ihm, jetzt und in Zukunft, das ist die Perspektive. Was Besseres kann ich mir nicht vorstellen. Soweit.